Hey, bevor es losgeht, gönnt euch noch einen kleinen Snack und ich sage an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast freundlicherweise unterstützt. Ich muss sagen, ich bin schon seit langer, langer Zeit, auch privat, ein großer Fan von den Koro-Produkten und ich freue mich deshalb besonders über diese schöne Zusammenarbeit. Wenn ich Seminare gebe, dann bestelle ich hier zum Beispiel online die Nussmischungen. Ich liebe die Nussmousse oder die Energy Balls. Ich mag die vegane Bolognese sehr und ehrlich gesagt vieles, vieles mehr aus diesem riesigen Sortiment. Kleiner Frühstückshack von mir, wenn es mal schnell gehen soll bei euch. Banane mit dem Crunchy Erdnussmus. Yummy. Macht lange satt, ist mega lecker und gibt ohne Ende Energie. Passt auch super vorm Sport. Ich mag auch die Firmenphilosophie von Koro, denn man legt hier großen Wert auf Qualität und durch die Großpackungen entsteht einfach viel weniger Müll. Und ihr Lieben, ihr habt auch was von dieser schönen Zusammenarbeit. Auf www.korodrogerie.de gibt es mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, 5% aufs komplette Sortiment. Der Online-Shop ist riesig, also nehmt euch ein bisschen Zeit. Es gibt viel zu entdecken und ich wünsche euch viel Freude beim Stöbern. Jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich, dass ich in dieser Folge mal wieder in den heiligen Hallen des schönen Downhill-Studios hier in der Landeshauptstadt München aufnehmen darf. Und ich freue mich, dass ich euch in dieser Folge mit hier hinnehmen darf. Es gibt einen Satz, den ich, seit ich ihn das erste Mal gehört habe, tief in mein Herz aufgenommen habe, weil ich finde, dass er eine tiefe Wahrheit birgt. Und auch meine Geschichte und meine Biografie hat mir immer wieder gezeigt, wie viel Wahrheit in ihm steckt. Dieser Satz lautet: Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Kaum ein Satz könnte mein Gast in der heutigen Folge besser beschreiben als dieser, finde ich. Bei seinem Landeanflug auf das Leben auf diesem schönen Planeten im Jahr 1962 drehte ihm die Nabelschnur, die sich um seinen Hals gewickelt hatte, für ganze 19 Minuten die Sauerstoffzufuhr zu seinem Gehirn ab. 19 Minuten. Die Prognose der Ärzte: schwerstbehindert. Heilung absolut unmöglich. 19 Minuten ohne Sauerstoff sind einfach zu lang. Dieses Kind wird niemals sitzen, es wird niemals laufen und es wird nicht einmal nach etwas greifen können. Die Diagnose im Kindesalter lautet: spastische Tetraparese mit Tetraplegie. Mit 22 Jahren entscheidet er, dass er mit dieser Diagnose nicht einverstanden ist und er nimmt sein Leben selbst in die Hand. Heute ist er Halbmarathon gelaufen, Vater von 6 Kindern, Speaker, Autor, selbstständiger Trainer im Bereich IT und SAP und er unterstützt Menschen darin, das Unmögliche möglich zu machen, denn er lebt es vor. Seine Geschichte ist so einzigartig wie mutmachend und sie beweist wieder einmal, dass jeder von uns die Ausnahme sein kann. Eine Geschichte, die berührt, die begeistert, die motiviert und eine Geschichte, die Hoffnung macht. Herzlich willkommen, Oliver Brünner.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich danke euch sehr und ich freue mich auf unser Gespräch.
Wenn du so eine Zusammenfassung über dich selber hörst, was geht da vor in dir? Welches Gefühl kommt damit? Welche Gedanken?
Ja, es berührt mich. Bekommst du auch
mich
gerade
auch
mit.
Übrigens.
Absolut. Ja. Allerdings berührt es mich fröhlich, freundlich. Man könnte ja auch berührt sein in Trauer und in: mein Gott, was ist denn das für eine Geschichte? Und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich das höre, was ich letzten Endes aus meiner Perspektive im Vorbeigehen gemacht habe. Denn für alle, die es nicht betrifft, ist das sicherlich ein riesiges Unterfangen gewesen. Doch jeder, der weiß, wenn man schon mal in einer Situation gesteckt hat und sich da rausarbeitet, dann ist das Alltag, dann ist das normal. Mhm. Und dadurch sage ich, wenn man das so aus dem Vorbeigehen heraus erledigt, dann stimmt das. Und in der Rückschau wird es einem dann erst selbst bewusst, ja.
Das ist schon mal ein so wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, weil das ist was ich bei Menschen ganz häufig beobachte, dass wir doch die starke Tendenz haben, immer den Fokus darauf zu legen, was wir noch nicht geschafft haben, was wir noch nicht können, was wir immer noch nicht hingekriegt haben, wo wir immer noch nicht geheilt sind, und schauen aber nie zurück und machen mal so eine kleine Inventur und machen uns bewusst, was wir eigentlich alles schon Krasses geschafft haben,
ja,
oder?
Das stimmt absolut. Ich erlebe das oft, dass Menschen, die mich länger nicht gesehen haben, zum Beispiel dieses Jahr auf dem Greta Festival in Köln, waren Menschen, die mich letztes Jahr gesehen haben. Mhm. Und die haben mir dann nach meiner Rede wirklich gespiegelt: Oliver, man sieht deine Veränderung, man sieht, wie deine Hände sich plötzlich bewegen, wo sie noch vor anderthalb Jahren unbehandelt oder unbeweglich waren. Mhm. Und das ist natürlich für mich wiederum eine riesige Bestätigung, weil wenn du es jeden Tag erlebst, dann bekommst du die Veränderungen nicht so krass mit, als wenn da ein Jahr zwischenliegt und die Leute sehen dich dann wieder und sagen, wow, das ist ja mal echt eine Veränderung.
Das ist Greater Festival erwähnt, wo du schon 23 der Abräumer warst und jetzt nach deinem Auftritt 24 haben mich Leute auf dich aufmerksam gemacht und haben gesagt, kennst du Oliver Brünner? Der hat die Bühne abgebrannt auf dem Greater Festival. Ja. Erzähl mal, wie war's denn?
Ja, angefangen hat das im Grunde genommen 2022 auf einer Nebenbühne. Weil wenn man ein Nobody ist in dieser Szene, und das war ich damals definitiv, dann traut dir niemand zu, eine Halle mit 16.000 zu rocken. Mhm. Egal welche Story. Und so habe ich erst einmal die Nebenbühne bekommen und alle haben so im Hinterhändchen gesagt, na, das glauben wir ja mal nicht, dass der die Leute aus dem Sessel holt. Ja, und dann bin ich eben auch wieder mit einer ersten Rede raus, habe dort Standing Ovation bekommen und als ich runter wollte von der Bühne, dann fingen die plötzlich an mit Zugabe rufen. Und das war so ein, ich sag mal, so ein Kairos-Effekt zur rechten Zeit am richtigen Ort. In dem Augenblick kam nämlich der Alexander Müller, der Inhaber von Greta, in die Halle rein und sagte, was passiert denn hier gerade? Und da war für mich bei ihm das Vertrauen gesetzt, ich kann das. Weil er kannte mich nämlich nicht bis zu dem Zeitpunkt persönlich. Und dann hat er mich hinterher angesprochen und sagte, ich traue dir zu, auf die Hauptbühne zu gehen, nächstes Jahr bist du dabei. So. Und dann ist natürlich klar, wenn du eine Speech baust für eine kleine Bühne bis 200 Mann, sage ich mal, dann ist das eine andere Dimension, als wenn du plötzlich 16.000 vor dir hast, wovon du 98% nicht mehr siehst, weil sie zu weit weg sind. Das sind dann nur noch Avatare. Und jeder, der Speaking macht, der braucht das Biofeedback seiner Zuhörer.
Klar, ist ein Energieaustausch.
Genau, um zu sehen, komme ich hier an, lege ich noch eine Schippe drauf, gehe ich einen Augenblick zurück und so weiter. Ja, und dann habe ich wirklich zwei sehr, sehr hochprofessionelle Menschen an meine Seite bekommen. Wenn ich das hier sagen darf, die Sabine Sänger.
Gerne.
Eine wirklich außergewöhnliche Zuhörerin, die jedes Komma mit einem Atemzug verbindet und sagt, hier, hol noch mal eine Sekunde Luft und dann sprich es weiter, sodass auch die Energie fließen kann im Zuhörer. Und dann habe ich noch eine wunderbare Jingsi Lichtenberg, die unsere Performance, wie stehe ich, wann mache ich einen Schritt nach vorne und so weiter, mit mir trainiert hat. Ja, und dann habe ich diese Rede gebaut, gefühlte tausendmal vor mich hingesprochen, im Wald, im Garten, die Fische im Teich sind schon abgehauen, weil die wussten, der fängt schon wieder an. So, und letzten Endes habe ich mich dann vorbereitet mit Musik. Ich habe mir Parisienne Walkaway von Gary Moore auf die Ohren geben lassen, von meiner lieben Tochter Anna. Und hinter den Katakomben, also hinter Backstage, habe ich dann meine Rede in meinem geistigen Auge nochmal gehalten, mit Parisienne Walkaway in maximaler Lautstärke auf meinen Ohren. Und dann sind tatsächlich Ordner aus der Halle zu meiner Tochter: Braucht der Mensch Hilfe? Nein. Der schwingt sich ein, genau, richtige Wort. Ja, und dann Kopfhörer weg, raus auf die Bühne. Ja, und alles andere haben wir erlebt und gesehen.
Rest is history.
Ja, absolut. Das war richtig, richtig cool. Und ich sage mal, ich danke mir selber,
gut,
dass ich so geübt habe, weil ich brauchte mich auf die Rede nicht mehr konzentrieren. Ich konnte mit meinem Publikum über Mimik, über Gestik spielen und die Worte flossen so parallel. Und ich glaube, das ist die Mischung, die diesen außergewöhnlichen Moment hat möglich werden lassen. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und dieses Jahr bin ich wieder auf die Bühne und ich sage das so, wie es ist. Speaking hat was mit Mut zu tun. Einmal der Mut, überhaupt auf die Bühne zu gehen, okay. Aber ich spreche ja von dem Mut, Dinge auszusprechen, die hoch notwendig sind, um diese Welt zu verbessern. Und dazu braucht man Mut und Oliver Brunner nämlich auch. Und ich habe diesmal den Mut gehabt, über die feinstoffliche Welt zu sprechen und dass wir sie doch bitteschön in unseren Alltag integrieren mögen, um einfach ein leichteres Leben zu haben. Und auch dafür habe ich wieder mehrfach Standing Ovation bekommen.
Ja, die Zeit ist reif dafür, ne?
Absolut.
Die Zeit ist reif für das Thema.
Ja.
Also das ist natürlich auch genau das, worüber wir zwei uns austauschen in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen über die unvorstellbare Macht unserer Gedanken. Wir sprechen über die unglaubliche Macht unserer Emotionen. Und schau mal, wenn ich das sage, dann kriege ich sofort Gänsehaut. Ja. Hast du das auch?
Ja,
die Haut ist mittlerweile so mein 10. Gehirn irgendwie.
Ja, das stimmt.
Es ist wirklich toll. Also wir sprechen über die Macht von Frequenzen, über die Macht von Emotionen, über Manifestation, über Visualisierung und vielleicht mal entlang deiner eigenen Biografie. Ich habe ja in der Anmoderation schon gesagt, mit 22 Jahren hat ein junger Oliver Brunner gesagt, ist interessant, was ihr alle so glaubt, wie mein Leben weitergeht, aber ich würde es gern anders machen. Was passierte, als du 22 warst, in dir? Was sorgte für diesen Schritt?
Ich war bereits 4 Jahre im Anna-Stift, von 1978 bis damals 1982.
Ist eine Einrichtung dann für Menschen mit Behinderungen, oder?
Genau. Anna-Stift Hannover existiert heute noch, heißt allerdings nicht mehr Anna-Stift, sondern Delkovere, die haben sich umbenannt. Ist aber exakt das gleiche Haus, gleicher Standort. Und dann, ja, so ein Behindertenheim, sage ich es mal ganz bewusst, kappt dich in deinen Freiheitsrechten. Da gibt es eine Heimordnung, die da damals, wie es heute ist, kann ich nicht mehr sagen, aber damals gab es eine einzige Heimordnung und die hieß Füge dich. Ganz egal, deine Individualität war vorbei. Man hat mit zwei Leuten in einem Zimmer gewohnt, gleichbedeutend mit null Privatsphäre. Man hat mit vier Leuten in einer Dusche gelebt, gleiches Hintergrundbild. Es herrschte über den Tag in der Ausbildung eine gute Ordnung, sage ich bis heute. Die Ausbildung von der IHK Hannover wurde da sehr professionell angeboten, und zwar offiziell nach IHK-Standard und nicht nach Behindertenregeln. Wenn man einen IHK-Abschluss haben wollte, musste man diese Prinzipien, Vorgaben erfüllen, sonst gab es keine Prüfung. Und zu meiner Zeit war das tatsächlich noch so, es gab, um Kaufmann werden zu können, musste man Stenografie bestehen und Schreibmaschine, 160 Anschläge die Minute, fehlerfrei. Und das mit den Händen. Und ich hab's gepackt. Weil das Zeugnis gibt's ja heute noch. So, und dann hatte ich halt meinen Kaufmann, meine Prüfung, alles super, 1,0 bestanden. Einen sehr schlechten Hauptschulabschluss, weil der kam aus meiner Historie, weil die Lehrer in den Schulen überhaupt gar keine Rücksicht genommen haben. Die Arbeit ging eine Stunde, Oliver war halb fertig, weggenommen. Und so wurde nicht mein Können bewertet, sondern die fehlenden Aufgaben wurden quasi als Minuspunkte gerechnet, nur weil ich sie nicht geschafft habe. Nicht aber, weil ich sie nicht gekonnt hätte. Und so stehst du dann da mit einer schwersten Behinderung, hast einen guten Kaufmann, eine schlechte Schulausbildung, und dann sagen die Leute, ja, du bleibst hier bis ans Ende deiner Tage, du kannst hier einen Büroboten machen oder irgendeine Aufgabe ohne intellektuellen Anspruch.
Also eine klare Limitierung.
Ja.
Wir wissen, wie dein Leben weitergeht, und anders ist es nicht denkbar. Nicht
ganz
denkbar,
genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Und da war eigentlich für mich der klare Stopp gesetzt, hier musst du raus. Hier geht es nicht weiter.
Wahnsinn, was da schon für ein Bewusstsein war in dir. Also, dass es da irgendeine Instanz in dir gab, die das in Frage gestellt hat.
Einmal, und auch mein Körper, der hat akut rebelliert. Ich habe Hautausschläge bekommen.
Wahnsinn.
So nach dem Motto, du musst hier raus aus deiner Haut. Tatsächlich. Dann habe ich Cortison bekommen. Also alles, was man sich so damals hat eingefallen hat lassen, um die Haut in den Griff zu bekommen. Das war eine echte Katastrophe. Weil wir reden nicht über einen kleinen Punkt am Haut, wir reden über den ganzen Rücken und die ganzen Schultern. Ich will es gar nicht weiter ausmalen. Und dann habe ich gelernt, die richtigen Fragen zu stellen. Und das Feinstoffliche ist ja immer da. Und das hört auch zu. Und ich habe damals gefragt, wie komme ich hier raus? Es hat eine Woche vielleicht gedauert. Ich liege auf meinem Bett, ausnahmsweise mal alleine in dem Zimmer, Radio an. Da sagt tatsächlich vom NDR 2 der Radiosprecher, if you can dream it, you can do it.
Wenn du es träumen kannst, kannst du es machen.
Genau.
Und das Universum antwortet wirklich auf absolut magische Art und Weise. Das kann ich schon auch bestätigen.
Ja, absolut, absolut.
Toll.
Und ich hatte das Gefühl, der sagt das nur zu mir, ja. Obwohl es so Radio war.
So. Vielleicht war das in dem Moment so.
Ich aus dem Bett gesprungen, in die Stadt gefahren. Damals gab es noch Schmorgel und von Seefeld, eine der größten Buchhandlungen in Norddeutschland. Mhm. Und die hatten so draußen so Giveaway-Ware für 5 Mark, war ja noch D-Mark-Zeiten. Und da war ein Buch von Erhard Freitag. So. Die Macht deines Unterbewusstseins. Und vorher habe ich darüber nichts gewusst.
Krass, wir sind in den 80ern, ne?
Ja. Mhm. Ja, ja, 1984. Mhm. Und ich lese das. Gekauft, gelesen, fast vom Bus überfahren worden, weil ich beim Lesen nicht drauf geachtet habe, wo ich langlaufe. Und da steht doch tatsächlich mein Schlüssel. Wenn du gesund werden willst, halte dich unter Gesunden auf. Wenn du reich werden willst, halte dich unter Reichen auf. Und wenn du glücklich sein willst, fange jetzt an. Und das war für mich das Initial, ja. Und das habe ich dann umgesetzt, war aber immer noch im anderen Stift. Und dann habe ich wieder gefragt, wie komme ich hier raus? So. Und da wir nun gehobener Jahrgang waren in diesem Trupp, kamen wenig später neue. Und da sollten wir bei der Einführungsrede dabei sein, so als Support. Und dann sagt doch dieser Heimleiter laut, herzlich willkommen, Sie kommen hier nie wieder raus bis ans Ende Ihrer Tage.
Hei, 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 hei.
Es sei denn, und jetzt kommt der Joke für mich, ja, es sei denn, Sie lassen sich dreimal etwas zu Schulden kommen, was eine Abmahnung zur Folge hat. Dann müssen Sie das Haus verlassen.
Und wieder hat das Universum dir die Antwort gegeben.
Genau, ne? Und ich dachte, alle anderen wurden eingenordet, also füge dich. Mhm. Und ich dachte, ja,
das ist mein Ticket.
Und dann habe ich dreimal Unsinn gemacht. Nichts Kriminelles, nichts, gar nicht. Es war mehr Spaß, aber es war eben total gegen die Hausordnung. Mhm. Und jedes Mal, wenn man diese Hausordnung in Frage stellte, gab es dann eben eine Abmahnung. Das habe ich dreimal gemacht. Es war lustig, es hat Spaß gemacht, aber mir hat es jedes Mal eine harte Ansprache vom Heimleiter und den Zettel für die Personalakte Abmahnung gegeben. Und die letzte habe ich mir geholt am Tag meiner Prüfung. Mhm. Ja, da habe ich einfach dem Ausbildungsleiter, wir hatten abends schon ein bisschen gefeiert, weil andere schon ihre Prüfungen bestanden hatten, haben wir mitgefeiert und Oliver hatte noch ein bisschen Alkoholfahne am Morgen. Und da sagt dieser Ausbildungsleiter zu mir, na Oliver, mit der Fahne in die mündliche Prüfung, das geht doch schief. Und da habe ich ihm nur geantwortet, ich könnte noch eine Flasche Whisky trinken und ich wäre besser als du.
Und dann warst du raus.
Und dann war ich raus, weil das war ihm eine persönliche Beleidigung. Da sagt er, wir sprechen uns, wenn du die Prüfung durch hast. Ja, die habe ich tatsächlich mit 1,0 bestanden. Mhm. Und dann durfte ich antanzen und bekam meine dritte Abmahnung. Ja, wunderbar.
Es gibt so ein wunderbares Zitat von Deepak Chopra, das hier in diesem Podcast schon oft gefallen ist, der mal gesagt hat, in einem Film, der auch sehr bekannt ist, in Heal, glauben Sie die Diagnose, aber glauben Sie nicht die Prognose. Mhm. In deinen Worten und nach deiner Erfahrung, wo limitieren wir Menschen uns am allermeisten?
Oh, das ist eine super Frage, weil sie ganze Berufsgruppen lenkt. Die größte Limitierung findet statt, den Status quo zu zementieren. Ich bekomme einen Menschen mit einer Einschränkung, körperlich, geistig, was immer, und glaube, das wird so bleiben. Und genau so behandeln sie diese Menschen auch. Finde dich ab. Und abfinden ist im Grunde genommen ein Todesurteil. Und damit limitieren wir uns, ob es eine Berufsausbildung ist, eine körperliche Einschränkung, eine Partnerschaft, die nicht klappt, wo man sich dann fügt, oder. Nein, es ist heute so, aber es muss nicht so bleiben.
Genau.
Und diese Wahl hast du jeden Tag aufs Neue. Ja.
Und wer jetzt in sich Widerstände spürt oder eine Stimme im Kopf, die sagt, bei mir ist es aber nicht so, es ist nur bei allen anderen. Ich habe auch in der Amoderation schon gesagt, dass ja jeder von uns die Ausnahme sein kann, die berühmte Regel, die sogenannte, bestätigt. Und ich glaube, das ist das, warum du die Menschen auf so einer irrsinnig tiefen Ebene berührst, weil du so ein unglaublicher Mutmacher bist. Und also ich habe eine lange Geschichte von Traumaheilung hinter mir. Meine Verletzungen waren nicht sichtbar. Sie waren tief in meiner Seele abgelegt. Und ich mache was Ähnliches wie du heute. Ich versuche Menschen auch Mut zu machen und voranzugehen, weil wenn ich das geschafft habe, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass es niemand anders schaffen sollte. Und das ist ja auch deine Kernbotschaft, oder?
Absolut. Wir sind, wenn wir mal alles, was uns trennt, wegnehmen, dann ist der größte Anteil von uns Menschen bei allen gleich. Und deshalb funktioniert es, wenn ein einziger Mensch, ob du, ich oder irgendjemand auf dieser Welt, eine Hürde überspringt, egal wie hoch, dann kann es jeder. Vielleicht braucht der ein oder andere Mensch andere Werkzeuge, andere Hebel, andere Ansprachen, sicherlich. Aber die Hürde bleibt die gleiche und sie ist mit dem gleichen Prozess zu überspringen.
Ja. Das ist die berühmte Geschichte von der Four-Minute-Mile, ne?
Ja.
Die wird ja häufig hergenommen. Also das ist immer absolut als unmöglich galt, die Meile in unter 4 Minuten zu laufen. Dann kam der Erste, der hat's geschafft. Und ab diesem Zeitpunkt kam ein Athlet nach dem nächsten.
Ja, ein Sprung.
Und das ist ja, also ich meine, anschaulicher geht's ja überhaupt nicht, wo die Limitierung in unserem Verstand sitzt. Also das heißt, der Song, der zu dir gesprochen hat an dem Tag, if you can dream it, you can do it or you can be it. Wenn wir es uns nicht vorstellen können, dann wird es wirklich schwer.
Ich komme gerade aus einem schönen Workshop hier in Erding. Und da habe ich am ersten Tag über die inneren Blockaden gesprochen. Und diese Blockaden haben wir uns anerziehen lassen.
Ja.
Und zwar immer nur von den Menschen, zu denen wir loyal sind. Blockaden können nur installiert werden von Menschen, wo eine Loyalität herrscht.
Bindungspersonen.
Ja, genau. Wenn jemand dich auf die Straße anspricht, und sagt, du darfst das nicht, dann schaust du ihn an, mit welchem Recht hast du das Recht, mir das zu sagen, und gehst einfach weiter und machst das, was du meinst. War das aber deine Oma oder deine Mutter oder eine Kindergärtnerin, dann wird dieses Programm eingepflanzt und dann wird es installiert und wirkt bis zu deinem letzten Atemzug, wenn du es nicht erkennst und deinstallierst.
Was waren deine stärksten Glaubenssätze, die tief abgelegt waren? Es waren wahrscheinlich genau wie bei mir eine ganze Palette, könnte ich mir vorstellen.
Ja,
also, und ja auch immer wieder bestätigt in deinem Fall, ja auch durch Mediziner und Ärzte und Therapeuten, immer wieder über die Jahre, ne?
Bis heute.
Ja, bis heute.
Das ist aktuell. Aber das fing tatsächlich in der kleinen, jungen Kindheit an, im Kindergarten. Lass das ist zu kompliziert für dich. Ich wurde einfach in die Ecke gesetzt, trocken gehalten, satt und behütet. Aber irgendetwas spielen oder teilnehmen war immer zu gefährlich. So, das heißt, man war im Grunde mit einem Glaubenssatz aufgewachsen, du nicht.
Mhm.
Und das zog sich durch die ganze Schule, Schulzeit. Die Lehrer wollten mich nicht mitnehmen zu Klassenfahrten, weil ihnen es zu gefährlich war, dass dem Oliver irgendwas passiert. Die Nachbarn haben, obwohl ich als 3-, 4-, 5-Jähriger daneben stand, mit den Eltern, mit den Großeltern gesprochen, na, der wird euch aber noch mal richtig Sorgen machen. Den werdet ihr bis zu seinem letzten Atemzug durchfüttern.
Oh, das macht mich so traurig, wenn du das sagst.
Und du stehst dabei und die glauben nämlich, du bist auch noch dumm, weil in den 60er, 70er Jahren galt nicht selten, körperbehindert gleich geistig behindert. Mhm. Ja. Und dann denkst du, guckst du hoch zu den Erwachsenen, die ja als Kind 2 Meter größer sind als du. Das ist ja eine Perspektivverschiebung als Kind. Und das nimmst du ungefiltert mit.
Und wir machen es zu unserer Wahrheit.
Ja, ganz genau. Das ist so. Ja. Bis irgendwann eine Schmerzgrenze überschritten wird. Das kann auch ein innerer Ruf sein. Und je früher der kommt, desto besser.
Mhm.
Und so war ich schon immer auch als Jugendlicher ein totaler Rebell. Ich habe mir so gut wie nichts gefallen lassen. Interessanterweise geht das heute auch noch. Also das funktioniert mit dem Nicht-Gefallen-Lassen ganz gut.
Mhm.
Und das Spannende ist, ich habe das offensichtlich weitergegeben an meine Kinder.
Wie toll.
Ja, ja, absolut. Alle kerngesund, alle inzwischen erwachsen, alle selbstständig in eigenen Firmen und rotzfrech. Ich liebe es.
Ja, das ist so eindrucksvoll und gleichermaßen auch so, es ist alles gleichzeitig, ne? Es ist traurig, es ist beeindruckend, weil diese alten, es sind ja im Grunde genommen wirklich alte Programme.
Ja.
Diese alten inneren Überzeugungen, die, und das wirst du sicherlich bestätigen aufgrund deiner Geschichte, weil wenn du sagst, dass ja auch deine Hände sich in den letzten 12 Monaten nochmal deutlich verändert haben, ja. Wir sind ja alle ständig im Prozess, du und ich und alle, die uns jetzt gerade zuhören. Und auch deine inneren, nennen wir sie mal Blockaden oder inneren Überzeugungen, das kannst du nicht, das wirst du nie machen, das schaffst du nicht, dafür bist du nicht klug genug, lass das lieber die und so weiter und so fort. Ich habe jetzt bei mir neulich auch was Interessantes festgestellt. Und die Frage würde ich dann an dich weitergeben, weil natürlich jeder Mensch sich so fragt, wie komme ich denen denn auf die Spur? Ne? Weil die sind ja so uns in Fleisch und Blut übergegangen, dass es ja deswegen auch so schwer ist, diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen zu enttarnen, weil sie so normal ist. Das ist ja so ein Grundrauschen in unserem Unterbewusstsein. Und ich hatte neulich eine interessante Situation, weil ich bin jetzt auch ein bisschen privat durch eine schwere Zeit gegangen und dann hatten mir 3 Menschen das Gleiche gesagt, als ich ihnen davon erzählt habe, nämlich, das tut mir so leid, das hast du nicht verdient. Und bei den ersten beiden Malen merkte ich schon so einen ganz, ganz leisen Widerstand. Aber der war noch zu leise. Mhm. Und beim 3. Mal stand es schwarz auf weiß dort. Jemand hatte mir eine E-Mail geschrieben und da stand drin, das hast du nicht verdient. Und da habe ich den Widerstand sehr deutlich gemerkt in mir. Und ich dachte, das ist ja interessant. Da scheint ja etwas in mir der Meinung zu sein, dass ich genau das verdient habe, weil sonst wäre da ja kein Widerstand.
Ja.
Und dann dachte ich, was für ein Bullshit, weil das stimmt, ich habe das nicht verdient, ich habe etwas viel Besseres verdient. Und es war für mich ein schöner Moment, weil ich gedacht habe, verdammt, da ist mir doch schon wieder so eine alte innere Überzeugung irgendwie durchgerutscht und jetzt ist sie im Bewusstsein und am Licht und dann darf sie bitte gehen.
Mhm.
Wie kommen wir denn auf diese inneren Überzeugungen? Wie kommen wir denen so ein bisschen auf die Schliche?
Provokation.
Mhm.
Provoziere dich selbst. Ich habe das damals unbewusst gemacht, noch im anderen Stift. habe ich meine Wünsche und meine Träume in Gegenwart der Sozialpädagogik als Heimleitung und Etagenleitung und was da alles rumflog, laut gesagt. Und das war ein Fehler, der sich später als perfekt herausgestellt hat. Ich habe nämlich laut gesagt, eines Tages reise ich um die Welt, habe einen Top-Job, fahre die coolsten Autos, die gebaut werden und bin mit ganz lieben Menschen zusammen. Der Fehler war, dass ich das laut gesagt habe, weil ich habe nämlich die Blockaden der Sozialpädagogen angetriggert und gar nicht meine. Mhm. Und dann haben die auf diese Rede mit Ritalin für mich geantwortet, weil ich schriftlich attestiert bekam, Realitätsverlust. Tatsächlich. So. Jetzt hatte ich aber glücklicherweise vorher den Film Einer flog übers Kuckucksnest gesehen mit Jack Nicholson. Mhm. Und da kommt vor, wie man Tabletten nimmt, die man nicht nehmen will. Und das habe ich nachgemacht. Ich habe so getan, zu dem, der mir die Tabletten geben wollte, oh, endlich, es ist so froh, dass ich jetzt diese Tabletten bekomme. Dadurch hat er nicht kontrolliert, ob ich sie nehme.
Wahnsinn.
Das war der Trick. Ja, so, und dann habe ich diese Träume wirklich umgesetzt.
Mini-Unterbrechung für einen kleinen Reminder. Am 16. November 2024 findet das Healversity Festival in Bad Vilbel bei Frankfurt statt. Healversity ist nicht nur mein Werbepartner, ich habe auch die große Freude, das Event zu moderieren. Das ist die perfekte Gelegenheit, um tiefer in die Themen Epigenetik, funktionelle Medizin oder auch Trauma-Integration einzutauchen. Da erwarten dich spannende Vorträge mit Experten wie Dr. Manuel Burzler, den kennst du auch aus diesem Podcast, Axel Dubinski und Corinna van der Erden sowie interaktive Panel Talks. Also nutze die Chance, live dabei zu sein, zu netzwerken und ein Teil unserer Community zu werden. Alle Infos und Tickets findest du in den Shownotes auf der Website und dann freuen wir uns auf dich am 16.11.
Das heißt, du hattest den Gedanken, du hattest eine Vision von dir selber. Das ist super, super wichtig, ihr Lieben. Super wichtig. Ja. Zurückspulen, nochmal hören. Überhaupt diese ganze Folge nochmal hören. Du hattest eine Vision von dir selber, die eine völlig andere Vision war, als die, die dir dein Umfeld gespiegelt hat und die zu diesem gegenwärtigen Zeitpunkt, die du warst. Also sprich, du hattest eine Vorstellung davon, ich kann mal ein ganz anderer Mensch sein.
Ja, also erst einmal, wir reden ja davon, das war 1982, 84 die in diesem Rahmen. Ja. Da war ich 20 bis 22 Jahre alt. In diesem Alter ist man noch spätpubertierender, will ich es mal sagen. Da fängt man an, die Autos, die am lautesten Krach machen beim Anfahren, die will ich auch haben. Also das typische normal jugendliche Verhalten, so will ich es mal nennen. Und dadurch habe ich mich auch anhand des Buches Die Macht deines Unterbewusstseins in die Situation gebracht, wo meine damals noch schwachen Visualisierungen, weil ich konnte mir gar nicht vorstellen, einen Porsche zu fahren, weil ich noch nie drin gesessen war. Ich konnte mir nicht vorstellen, um die Welt zu reisen, weil ich es noch nie gemacht habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, eine gesunde Frau in den Arm zu nehmen, weil ich es noch nie erlebt hatte. Man braucht ja eine Referenz für seine geistigen Bilder.
Ja, wir brauchen die Erfahrung, ne?
Ja, genau. Mhm. Und dann stand da in diesem Buch, wenn du gesund werden willst, halte dich unter Gesunden auf. Wenn du reich werden willst, halte dich unter Reichen auf.
Das finde ich auch richtig gut. Das habe ich noch nicht gehört.
Und dann habe ich das kombiniert und habe mir gedacht, naja, wenn ich jetzt in ein teures Sportcenter gehe, was richtig Geld kostet, erwische ich beides. Gesunde Menschen und reich. Und das gab es in Hannover tatsächlich, wer in Hannover ein bisschen sich auskennt, das ehemalige Wertheim-Gebäude am Kröpke, da war das Sportstudio Medico-Fit. Mhm. Eigentlich nur für die oberen 10.000 gedacht, ja, sehr teuer. Und ich gehe da einfach rein und frage nach, ob ich nochmal ein Probetraining machen kann. Und da sagt diese Dame am Tresen, er nicht, weil Behinderung. Haben die mich hier nach Hause geschickt. Aber der Oliver, der gibt nicht auf. Der hat noch nie aufgegeben. Mhm. Also geht nicht, gibt's nicht. Ist einfach nicht vorhanden, ja. 3 Tage später wieder hingefahren, war eine andere Person am Tresen. Wieder gefragt. Ja, ich glaube eher nicht. Sag ich, ja, was mache ich denn? Dann dreht er sich so im Umdrehen, fängt an zu reden und sagt, Mensch, hör mal, wir haben doch 2 Orthopäden im Haus, denen gehört doch dieses Center. Wir stellen dich einem vor und wenn der sagt, du darfst, dann darfst du. Und so bin ich an damals Dr. Gernulf Gabe gekommen, der heute Professor ist für Orthopädie an der MAH in Hannover. Der sagt, Oliver, Sie haben leider recht. Spastische Behinderung mit Muskeltraining ist kontraproduktiv. Mhm. Grinst mich an und sagt, herrschende Lehrmeinung.
Aha. Also auch ein über den Tellerrand
genau,
Blicker.
Sowas. Und er sagte, wir probieren das mal aus. Ja. Und dann sagte er mir, du gehst doch bitte nur mit Trainern in die Maschinen. Du bist nie alleine wegen Unfallgefahr. Das ist mein Versprechen, das ich abgeben musste. Mhm. Und dann sagte er, ne, das ist ja alles ziemlich teuer. Das waren damals 400 Mark pro Monat.
Boah,
das war richtig
krass.
Geld.
Für ein Fitnesscenter.
Ja.
Das ist
ja
auch heute noch richtig Geld.
Absolut. Aber trotzdem. Es war ihm auch wirklich edel. Das muss man schon dazu sagen. Und dann sagt er, wer bezahlt dir das denn? Da sage ich, noch habe ich keine Lösung. Aber wir schauen mal, was passiert. Dann sagt er, brauchst du nicht. Ich gebe dir mal 8 Wochen Probetraining.
Das hast du sogar auch noch Unterstützer gefunden im Quantenfeld.
Genau, absolut. Und daran glaube ich heute. Und das sage ich auch in meinen Kursen.
Ja.
Wenn du einen Schritt nach vorne gehst, dann kommt das Leben einen Schritt auf dich zu.
So ist es.
Ja.
Halleluja.
Und dann findet es sich einfach. Mhm. Aber du musst einen Schritt machen. Weil wenn du dich nicht bewegst, bewegt sich die andere Seite auch nicht.
Mhm.
Und dann bin ich dann trainieren gegangen. Und ich weiß es noch wie heute. Einen Abend, ich sitze so beim Eiweißshake, weil das macht man so, ja, so ein bisschen sehen und gesehen werden, gerade in diesen Kreisen. Da kommt ein Mann auf mich zu und sagt, Oliver, du bist ja so irre. Weil ich habe mit den Geräten geschimpft, wenn es nicht geklappt hat.
Mhm.
Ja, so. Und das ist aufgefallen. Da sagt er, was machst du beruflich? Sag ich, ja, ich habe mich gerade selber rausgeflogen aus dem anderen Stift. Aber ich bin Kaufmann. Ich habe eine 1,0, bin zurzeit arbeitslos. Meine Oma hat mir eine kleine Wohnung finanziert. Ja. Okay, sagt er. Bring mal morgen Abend deine Zeugnisse mit. Ich möchte die mal sehen. Gesagt, getan, er guckt sich die an, grinst mich an und sagt, original, ich habe einen Sohn, der ist so doof, den trifft der Blitz beim Scheißen. Und der soll Wirtschaftsabitur machen. Kannst du ihm Buchhaltung, Kostenrechnung, BWL beibringen? Ja. Natürlich, fürs Abi wird's reichen. gut, ab morgen gehst du zur Dr. Buhmann-Schule, holst den Knaben da ab, fährst mit ihm zu uns nach Hause und passt auf, dass du erstens seine Hausaufgaben machst und du ihm dabei unterstützt. Mhm. Dafür zahle ich dir 2000 Mark.
Ja,
jeden Monat. Happy. Mhm. Ich konnte meine Wohnung selber bezahlen, ich konnte das Sportcenter, ich habe dann auch einen Sonderpreis bekommen, weil die halt alle wollten, dass ich das mache und vieles mehr. Also ich war plötzlich mein eigener Herr.
Mhm.
Ich war unabhängig.
Was für eine unerwartete Wendung irgendwie.
Ja, absolut.
Was glaubst du, okay, wir haben gesprochen über die Gedanken, wir haben gesprochen über die Bedeutung, sich Dinge vorstellen zu können. Also eine Vision von sich zu kreieren, das berühmte Future Self.
Ja.
Ja. Erfahrung spielt eine große Rolle. Welche Rolle spielt für dich der Glaube?
Oh. Ich sage das ganz deutlich, ich bin sehr gläubig.
Mhm, ich auch.
Ich bin aber nicht fanatisch.
Mhm.
Ich bin christlich aufgewachsen, wie sehr viele in Deutschland, sage ich mal. Und gleichzeitig habe ich mir aber alle anderen Religionen auch sehr intensiv angesehen. Mhm. Ich habe den Koran gelesen. Ich habe die gesamte buddhistische, hinduistische Themen alle durch. Bhagavad Gita, Tao Te King und was es da alles gibt. Diverse Bibeln, die Tora und so weiter. Den Talmud. Wer zu mir nach Hause kommt, findet über 4.500 Bücher.
Wow.
Gelesen, nicht nur zur Wärmedämmung an die Wand gestellt. Ja, so. Und daraus habe ich letzten Endes meine Kraft gezogen, zu Bildern, wir sagen modern visualisieren. Und ich bin auch nach meiner Rede bei Greater, Träume werden wahr, war ja die Core Note, gefragt worden. Ja, aber Träumen ist nice to know, nice to have. Da sag ich, falsch. Träumen ist gerichtetes Denken.
Mhm.
Du fokussierst dich und du stellst es dir vor. Und auf der Quantenebene setzt du Keimlinge aus.
Mhm.
Und die fangen dann an zu wachsen. Das Gefährliche, was viele Menschen machen, ja, haben jeden Tag einen anderen Traum.
Mhm.
Erst wollen sie einen roten Porsche, dann einen blauen BMW, 4 Wochen später einen gelben Audi. Da kommt das Universum und sagt, was willst du jetzt eigentlich? Wir sind nicht so schnell. Ja, also du musst auch dabei bleiben. Und das mache ich bis heute. Also wenn ich Dinge sehe, wo es schwierig werden könnte, dann ignoriere ich die Schwierigkeit und ich sehe in meinem geistigen Auge die fertige, funktionierende Lösung. Und ja, das ist heute Arbeitszeit, will ich es nennen. Und ich empfehle heute allen Führungskräften, sich in diese Richtung reinzudrehen. Sich vorzustellen, wie der Einkauf perfekt läuft. Mhm. Sich vorzustellen, wie die Produktion fliegt. Sich vorzustellen, wie die Mitarbeiter liebevoll miteinander umgehen und so weiter.
Mhm.
Und es wird sich realisieren, ich weiß es.
Ich kann das leider alles, ich kann da alles, was du sagst, nur ein dickes Ausrufezeichen dahinter setzen, weil es auch die Erfahrung in meinem Leben ist in den letzten 3 Jahren und ich auch die Erfahrung gemacht habe jetzt mal, und ich meine, das, was du auch körperlich durchgemacht hast, ist natürlich also ein Riesentrauma. Du hast ja eine ganze Historie von traumatischen Ereignissen verstoffwechseln müssen im Erwachsenenalter, was du als Kind nicht konntest. Und bei mir war es auf der seelischen Ebene. Und ich habe doch die Feststellung gemacht, oder zumindest ist es heute meine Überzeugung, aufgrund auch meiner Erfahrung, dass es das Trauma war in mir, in meinem Gehirn auch. Also Trauma lässt sich ja mittlerweile im PET-Scan bildlich darstellen. Also ja, gewisse Gehirnareale sind davon betroffen. Heilen aber auch nach, wenn Trauma integriert und in die Heilung kommt. Und es ist meine heutige Überzeugung, dass es Trauma war, das mich immer abgetrennt hat von diesem großen Potenzial, das wir Menschen alle haben. Mhm. Nämlich, also die Worte Joe Dispenza, your personality creates your personal reality. Also wir kreieren unser Leben, wir kreieren unser Sein. Und aber es war Trauma in meinem Fall, das mich davon getrennt hat, weil Trauma, es gibt ein schönes Zitat von Thomas Hübel, das lautet, Trauma will sich nicht wandeln. Ja. Das heißt, Trauma ist sehr rigide, sehr starr, hält unsere Welt sehr klein, sehr eng. Und solange wir in diesen Traumadynamiken auch als erwachsene Menschen noch feststecken, ist es irre schwer, zum Beispiel zu manifestieren oder zu visualisieren oder ein neues Ich zu kreieren. Was sind deine Gedanken dazu?
Also erst einmal finde ich es sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich gehe einen Schritt weiter. Ein Trauma glaubt an eine Existenzberechtigung.
Oh ja, oh, ich glaube, Gänsehaut. Ja.
Und wenn du versuchst, das Trauma abzubauen, ja, dann ist es für das Trauma eine Lebensbedrohung. Und dann fährt es im Kollektiv-Ego alles raus, was geht,
und wie,
um dich davon abzubringen.
Und wie. Mhm.
Und darum sage ich, Trauma behandeln, gibt es genügend Therapien. Ich habe sehr oft Familienstellen genommen. Mhm. Ich habe Rückführungen gemacht mit der Frage, weshalb gerade ich. Also ich habe richtig gefragt nach dem Grund, von dem Grund, ich bin so tief rein, 20 Mal Rückführungen gemacht, bis ich erkannt habe, deshalb. Mhm. Und ich sage es heute noch, wenn du an das Universum von deinem Herzen, nicht von deinem Kopf, von deinem Herzen das Signal ausgeht, ja, jetzt hat er was verstanden, jetzt ist seine Erkenntnis herausgefallen aus dem Prozess, dann kommt das Universum zu dir und öffnet dir alle Türen. Mhm. Vorher konnte ich mit meiner Behinderung kämpfen, wie ich wollte. Das war ein Grundfehler. Man darf eine Behinderung nicht bekämpfen.
Ich finde, dass man gar nichts bekämpfen sollte.
Genau. Es heißt ja
weil
auch,
die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ne?
Absolut. Und es heißt ja auch im Volksmund, alles, was du bekämpfst, machst du stark.
Ja.
Und dann guck mal heute in die internationale oder auch in die deutsche Politik. Alles das, was wir bekämpfen, hat im Moment die Tendenz, an die Regierung zu kommen.
Ganz genau.
Aber nicht, weil sie gut sind, sondern unter Umständen auch, weil wir sie bekämpfen. Und der Indianer sagt, du hast zwei Wölfe in deiner Brust. Einer liebe und der andere ist aggressiv. Wen fütterst du?
Genau.
Das sind so Volksmünde, die, wenn man sie für sich umsetzt, einen riesigen Nährwert haben.
Mm.
Ja. Und so bin ich bis heute da dran gegangen. Immer wenn mir jemand gesagt hat, geht nicht, habe ich es gemacht.
Mm. Ja, also alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
Ja, und dann gibt's eben auch die Engel auf Erden, verkleidet in Kollegen, Teilnehmern, Trainer, whatever. Und die pieksen dich dann an. Ja, so wie es bei mir passiert ist, 2011 im späten Oktober. Mhm. Wir sitzen bei Audi, darf ich öffentlich sagen. Ich habe bei Audi das Presswerk in SAP mit eingerichtet. Wir sitzen abends beim Feierabendbier und da trinkt mein Nachbarkollege doch tatsächlich alkoholfreies Weizen. Was ja in Bayern schon mal schwierig ist.
Ah, heute nicht mehr, 2011 heute. Vielleicht.
Genau, ja. So, da frage ich ihn, was machst du hier? Da sagt er, ja, ich trainiere für den Halbmarathon im nächsten April.
Mhm.
Da waren meine Knie aber noch über Kreuz, also die klassische Fehlstellung. Und dann sagt er so ganz keck zu mir, lauf doch mit. Und ich so, Blockade.
Das geht nicht.
Mit diesen Beinen doch nicht etwa.
Mhm.
Probier's doch mal aus. Wir laufen jeden Mittwoch abends im offenen Lauftreff, komm einfach vorbei. So, mein Laufen war eher eine langsame Wanderung. Aber ich habe gemerkt, das ist cool. Und dann bin ich zum Sportcenter in Ingolstadt. Die haben auch wieder Theater gemacht, wegen Behinderung. Ah, geht nicht. Da ich, hört, ich will nur das Laufband. Der Rest interessiert mich nicht. Also keine Unfallgefahr. Hm. Ja, okay. Ein paar Euro bezahlt pro Abend. Oder ja, war ja schon Euro. Aufs Laufband. Mit 4 km/h. Mehr ging nicht. Mhm. 1 km/h schneller, Oliver ist vom Band geflogen, weil die Knie immer blockiert haben. Mhm. Naja, und wer schon mal von einem Laufband geflogen ist, der weiß, das hat Schmirgel-Erfahrung. Mhm. Weil bis einer auf den roten Knopf drückt. Und ich habe mir gesagt, halt, ich will aber. Und dann wieder, wie? Und da kam mir die Idee, visualisiere dich doch als Marathonläufer. Mhm. Ja, aber wie? Ich habe keine Erfahrung, außer mit den damaligen Knien. Dann bin ich auf die Idee gekommen, bei YouTube habe ich mir die Laufstudien vom Marathongewinner Geoffrey Mutai angesehen, wie er da läuft. Kerzen gerade, super austarierte Beinstellung, alles perfekt. Und das habe ich auswendig gelernt. Bis ich in den freien Raum es rausprojizieren konnte und gesehen habe, wie er da läuft. Und dann bin ich aufs Laufband, 4 km/h, habe ihn vor mich hin projiziert und dann habe ich mich da reingetauscht. Mhm. Und zurück wieder er, immer wenn ich mein Bild verloren habe, habe ich ihn wieder reinprojiziert.
Wir haben zusammen trainiert.
Genau, wir haben tatsächlich zusammen trainiert.
Richtig gut, richtig gut.
So, ich mache das kurz. Ich bin dann auf 6, 8, 10, 12 km/h auf dem Band hoch und habe tatsächlich, die Urkunden gibt es, auch alle getrackt, nicht disqualifiziert, weil ich quergelaufen bin oder so, sondern echt am 28. April 2012, also nach rund 6 Monaten,
unfassbar,
meinen Halbmarathon gefinisht und ich war nicht der Letzte. Also laut Liste waren noch 800 Leute hinter mir. Einige auch, weil sie aufgegeben hatten natürlich, aber es war real und meine Beine sind heute absolut gerade. Man merkt es, also ich merke es gar nicht mehr. Ich bin völlig bewegungsfrei. Mhm. Manchmal sieht man es noch, wenn man nicht gehen sieht, dass so die Füße eine leichte Anomalie haben, sich so nach innen zu drehen. Ja gut, aber das machen auch Leute, die keine Behinderung haben. Ja. Insofern bin ich, was den Body angeht, bis auf die Finger, das ist meine letzte Challenge gerade, eigentlich behinderungsfrei. Mhm. Und alle Ärzte sagen, das geht nicht, es tut uns leid. Dann sage ich, ja, was macht er denn jetzt mit mir? Mhm. Ja, und ich provoziere gerne, ja. Ich sage, hey Leute, ihr dürft nicht, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, den Status quo in die Zukunft projizieren. Das ist Selbstmord. Mhm. Ihr müsst sagen, okay, es ist so, wie es heute ist. Ich erkenne es an, ganz wichtig, aber ich dulde es nicht.
Und ich gehe meinen Weg weiter, ne?
Genau.
Weil das, was du gerade von dem Training vom Halbmarathon erzählt hast, würde ich gerne noch mal ganz kurz rausarbeiten, weil das auch so wichtig ist, weil der Faktor Beharrlichkeit und Aktion natürlich auch eine Riesenrolle spielt. Es reicht nicht, zu Hause auf der Couch zu sitzen, eine Tüte Chips zu essen, Netflix zu gucken und ein bisschen zu manifestieren und dann sagen, ja, funktioniert nicht, sondern beharrlich seinen Weg weitergehen, in Aktion bleiben, das tun, was man in der Lage ist zu tun, in Kombination mit der feinstofflichen Ebene. Das ist ja das Miteinander.
Absolut. Also ich gebe dir da 100% recht, zu glauben, dass sich etwas ändert, ohne dass du dich vorher geändert hast, ist laut Einstein schizophren.
Ja, der wusste das schon.
Ja, also bitteschön. Ja. Wenn du etwas haben willst, dann musst du es ja holen.
Genau.
Ja, also das Universum sagt zwar, es ist alles da, aber wir sind kein Bringdienst.
Wir liefern nicht nach Hause.
Ja, genau. Du musst holen.
Weißt du, was ich wirklich bemerkenswert finde? Und das ist ja nicht nur in deiner Geschichte, sondern Clemens Kubi oder Joe Dispenza oder alle Menschen, die so in der Schulmedizin dann spontane Remissionen oder auch bei Krebserkrankungen zum Beispiel. Gab es jemals einen Menschen auf Wissenschaftsseite, der dich gefragt hat, wie haben Sie es gemacht, Herr Brunner? Ich will lernen von Ihnen. Wie haben Sie es gemacht? Wie kann ich meinen Patienten helfen auf ihrem Weg der Heilung? Was kann ich von Ihnen lernen?
Inzwischen ist das so.
Yay!
Ja. Ich gebe ja diese Anti-Blockier-System-to-go-Workshops immer einen Tag, weil ich sage, erst muss die Blockade weg, damit der Weg frei ist. Weil wenn du blockiert bist, dann kannst du strampeln, wie du willst. Da passiert nichts. Anfänglich waren es Otto-Normalverbraucher, jedermann, einfach nur, weil die ihre Blockaden loswerden wollten. Und seit einer guten Zeit, etwa ein Jahr kann ich heute schon sagen, habe ich verstärkt Zahnärzte, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und ganz normale Allgemeinmediziner in meinen Workshops. Und die feiern das, die sagen, ich habe ja auch einige Testimonials bei mir auf der Page. Da sind ja unter anderem auch Ärzte dabei. Und die sagen, die Leute schweben aus meiner Praxis, weil ich natürlich jeden meiner Teilnehmer auffordere, gib es weiter. Damit so viele Menschen wie möglich entblockiert werden, weil eine entblockierte Welt ist friedlich. Ja, und es gibt sogar in Köln eine Ärztin, die hat das bei sich draußen an die Tür geschrieben. Anti-Blockiersystem nach Oliver Brunner. Tatsächlich, hat sie mir letztens erzählt und hat gesagt, darf ich das überhaupt wegen Lizenz und Namensrechte? Sag ich, schreib hin und es kann jeder machen, ich will da auch nichts dran verdienen. Mir geht's darum, dass die Menschen endlich frei werden. Und die Ärzte kommen verstärkt, immer mehr und sagen, zeig mal. So. Jetzt war ich ja gerade am Wochenende in einem sehr schönen Workshop, der war sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, wir haben ein bisschen Geschichte geschrieben an dem Wochenende. Und ich vermute ganz stark, dass jetzt auch die Wissenschaft beginnt nachzufragen, und zwar nicht nur aus praktischen Gründen, sondern aus Verstandesgründen. Wir wollen verstehen, was hier passiert. Wir sehen ja nur, dass es passiert. Wir wissen aber noch lange nicht, warum. Und ich glaube, wir stehen an der Schwelle.
Das glaube ich auch. Die Frage ist auch, ob wir verstehen müssen, wie und warum, oder ob wir einfach uns dafür öffnen müssen, es zu akzeptieren und vielleicht gewisse Faktoren in diesem genialen Körper und in diesem verrückten Leben, in dem wir alle so miteinander verbunden sind, dass wir auch gar nicht alles verstehen können oder vielleicht auch nicht sollen. Ne?
Gebe ich absolut Zustimmung. Allerdings bin ich immer einer, der sagt, es sollte schon reproduzierbar sein.
Auf jeden Fall. Ja. Sonst wäre es ja so ein Gurutum, ne?
Genau,
so eine, dann hätte es ja so was ganz Exklusives und, und dann wäre es auch, glaube ich, Missbrauch.
Ja, absolut. Und,
ehrlich gesagt.
Dafür stehe ich auf keinen Fall, sondern ich sage, entweder es funktioniert bei jedermann.
Genau.
Oder ich bin noch nicht am richtigen Prozess.
Ja.
Also ein individualisierter Prozess ist im Grunde genommen schon tot. Ja, weil wenn er bei dem einen gewirkt hat, ist es ja vorbei. Er wirkt ja bei keinem anderen mehr. Es muss also ein Prozess sein, eine Art Gesetzmäßigkeit.
Ist es ja auch.
Ja, die für alle so wirkt.
Es. Ja, so ist es.
Und ich finde, wenn ich das sagen darf, das gerade bei mir selber an. Mhm. Weil das, was ich mit den Beinen gemacht habe, mache ich gerade mit den Fingern. Mhm. Und ich kann sagen, bis vor vielleicht 3 Wochen habe ich mich visualisiert, Klavier spielen sehen, nur von hinten.
Und jetzt steht hier auch noch neben dir ein Flügel,
ja,
ne?
Ja, absolut, fand ich cool, dieses Zusammenspiel.
Ja.
Aber was ist jetzt passiert? Ich habe meine Meditation etwas geändert, von vielen Worten auf ein Wort, Licht. Mhm. Ich sage nur noch Licht, bis ich einschlafe, Licht. Licht. Und seit etwa 1,5 Wochen, so will ich sagen, kann ich mich in Gedanken um mich herum bewegen und sehe mich jetzt von vorne.
Wie du Klavier spielst.
Klavier spielen, und ich beginne auch zu sehen, wie die Finger sich bewegen. Da war noch eine Blockade in mir, unbewusst, die mich die Visualisierung hat nicht vollständig steuern lassen. Mhm. Das ist auch für mich eine riesige Erkenntnis, dass auch eine Bereitschaft da sein muss, bevor der Körper folgen darf.
Mhm.
Ja, und das finde ich so spannend. Und dann sagte mir letztens jemand, hör auf, für dich das Wort Behinderung zu verwenden.
Wichtiger Punkt.
Nenne es Erkenntnisfeld.
Schön.
Und das tue ich.
Super.
Und vielleicht ist es auch dieses.
Deswegen benutze ich das Wort Störung nicht mehr.
Auch gut. Ja, auch gut. Es gibt halt, du kannst alles umbenennen, also reframen im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du es reframest, dann bekommst du natürlich mit dem neuen Frame auch eine andere Sichtweise. Und ich denke, damit hängt auch die Visualisierung zusammen, dass du dir das überhaupt vorstellen kannst.
Ja. Und Sprache hat auch so eine Macht. Sprache spielt so eine Riesenrolle, was das ganze Thema Bewusstheit, Bewusstsein angeht. Denn bei Sprache fängt es an.
Ja.
Wie kommunizieren wir mit uns selber gedanklich, aber auch verbal? Und wie oft sagen wir im Alltag so ganz automatisch, ah, das kann ich nicht. Nee, es geht nicht. Es ist ja so, es ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Es ist immer so schwer. Ich würde so gerne, weil ich verstehe natürlich die Sehnsucht auch nach diesem Quick Fix und nach schneller Heilung. Und wie komme ich denn jetzt innerhalb von 6 Wochen in meine absolute, glanzvolle Version? Es ist immer so schwer, die Essenz rauszuarbeiten. Und ich sag dann den Menschen immer, geh deinen Weg, vertraue deinem Prozess, bleib einfach dran, geh beharrlich weiter, hol dir vom Buffet des Lebens alle Zutaten auf deinen Teller, die dich unterstützen. Nur du weißt, was für dich das Richtige ist. Und diese Essenz, wenn wir heilen wollen, egal ob auf körperlicher oder auf seelischer Ebene oder auf geistiger Ebene, wir müssen es uns irgendwann zumindest vorstellen können.
Absolut.
Ist das eine Essenz, die wir auf jeden Fall rausnehmen? Ja.
Ich arbeite tatsächlich mit dieser Fähigkeit.
Ja.
Und wenn ich Dinge von außen als unwahrscheinlich kommentiert bekomme, dann sage ich, ja, es ist ja nur eine Meinung.
Genau, es ist eine Meinung.
Und dann visualisiere ich eben meine. Und wenn das gelingt, dann weiß ich, die Materie folgt dem Geist.
Mind creates matter.
Ja, absolut. Ich bin da im Grunde genommen der lebende Beweis dafür, weil ich habe es ja genau so gemacht.
So ist es.
Ja, ich werde auch ganz oft angesprochen. Du könntest dich doch operieren lassen, du könntest doch diese Medikamente und jene benutzen. Sag ich, nein, es ist meine Aufgabe.
Mhm.
diese Behinderung aufzulösen und nicht die Aufgabe der Ärzte. Für Menschen, die das Bewusstsein noch nicht haben, sind die Ärzte Gold wert. Und alles richtig. Ich will auch auf keinen Fall dagegen sprechen. Aber wenn deine Bewusstseinsebene dir signalisiert, du bist dran, dann tu es auch.
Ah, das nehme ich mir mit heute.
Ja, weil sonst vergeudest du dein Leben, wenn du ständig deine Aufgaben an andere verteilst.
Mhm.
Ja, es heißt nämlich, es ist deine Aufgabe und es heißt nicht, delegiere mal.
Mhm.
Ja.
Ich könnte dieses Gespräch für immer fortsetzen mit dir. Ich habe so viel gelernt und so viel mitgenommen. Es hat mich so berührt und es holt mich auch witzigerweise, bist du auch ein bisschen ein Engel für mich heute, den das Universum geschickt hat, weil auch ich gerade so in meinem nächsten Wachstumsschub bin. Also die Wachstumsschübe enden ja nie. Und ich danke dir einfach von Herzen. Du machst eine fantastische Arbeit. Ihr findet alle Links zu Oliver in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Taucht ein, öffnet euren Geist, stellt euch das Unmögliche vor. Es gibt so viele Menschen, die beweisen, dass es die Ausnahmen gibt. Und vielleicht wird die Ausnahme ja auch irgendwann die Regel und die Regel wird die Ausnahme.
Ganz genau. Es gibt ja diesen altberühmten Satz, unter 1000 Kranken ist der eine Gesunde krank. Und das lässt sich aber umdrehen. Weil je mehr Menschen erkennen, dass die Macht hinter ihrer Stirn liegt und nicht in äußeren Umständen, ich glaube, das ist der kürzeste Weg zum Weltfrieden. Dass wir das erkennen, kämpfen ist sinnlos. Wer nicht kämpft, braucht nicht verteidigen. Und jetzt könnte man die Kette lang weiterspinnen. Und ich denke, es fängt mit dem Frieden im eigenen Kopf an.
Ich danke dir. Und großes Dankeschön an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr diesen Podcast teilt und für eure Bereitschaft, über den Tellerrand hinauszublicken. Das Gespräch mit Oliver hat viele, viele Tage in mir noch nachgearbeitet und ich werde die Begegnung mit ihm garantiert nie wieder vergessen. Am nächsten Freitag geht es weiter. Dann treffe ich die Psychologin Caroline Middelsdorf. Caroline gehört zu den Menschen, die, genau wie ich, aufstehen und losgehen, um über Trauma und Traumafolgen weiterhin aufzuklären. Über 600.000 Menschen folgen ihr mittlerweile auf Instagram und ich freue mich ganz besonders auf die Fachbegegnung zwischen uns beiden. Es wird sicherlich ein tolles Gespräch. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Lasst mir gern ein Abo da, schickt den Podcast weiter in die Welt und bleibt bitte auch bis nächste Woche gesund, zuversichtlich und genau, stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.